Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Tag zusammen, alle Mann und alle Frau. Schön, dass ihr da seid. Nach Babylon Berlin ist vor Babylon Berlin. Das war länger schon klar. Heißt, nachdem die ersten beiden Staffeln jetzt auch im Free TV im ersten zu sehen waren, würde es weitergehen mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Megaserie. Dieses Mal sind wir dabei. Genau jetzt in diesen Tagen, in denen es in den Studios in Potsdam-Babelsberg weitergeht, konnten wir hinter die Kulissen gucken. Anna Wollner meldet sich heute Abend aus dem gigantischen Kostümfundus. 2500 Klamotten, Modell späte 20er Jahre für Darsteller und Statisten. Ich hoffe, sie findet da auch wieder raus. Und wir haben Volker Bruch zu Gast, den Hauptdarsteller von Babylon Berlin, Kommissar Gerion Rath, der ja im Moment auch mit einem Hollywood-Film im Kino ist, nämlich mit Verschwörung, The Girl in the Spider's Web. Kurze Erinnerung an die letzte Folge, eine Stunde Film, denn der ist ja seit Donnerstag draußen, The Girl in the Spider's Web. Es ist die Verfilmung des vierten Lisbeth Zalander-Romans von Stieg Larsson mit der dritten Kino-Lisbeth, Claire Foy. Der Film spannend gemacht, nur die Lisbeth hatte mir nicht so gefallen, weil ich eben dieser Claire Foy, also der Queen Elizabeth aus The Crown, die ganze Action-Helden-Nummer nicht wirklich abkaufe. Aber, und da schließt sich der Kreis, Volker Bruch spielt in dem Film eine wirklich winzig kleine und trotzdem extrem wichtige Nebenrolle. Und genau darüber und natürlich über die Fortsetzung der Dreharbeiten zum Babylon-Irrsinn sprechen wir jetzt gleich mit ihm. Außerdem ein Blick in den wieder mal verstörenden neuen Film von Lars von Trier, The House That Jack Built. Los geht's, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
The Girl in the Spiderweb, haben wir eben drüber gesprochen und ich hätte euch gerne einen der Hauptdarsteller des Films versprochen.
Des Trailers.
Es ist ein der Hauptdarsteller des Trailers. Ja, Hauptdarsteller Volker wäre ein klein bisschen übertrieben. Volker Bruch ist hier. Hallo, grüß
hallo,
dich.
Hallo, hallo.
Ja, Hauptdarsteller vielleicht nicht, aber ich finde, es ist schon eine spezielle Rolle, weil es ist die Eröffnungsszene des Films. Es ist genau diese eine Szene, eine wirklich kleine Rolle, aber es ist die Szene, über die der ganze Film Fahrt aufnimmt und es ist eigentlich eine der besten Szenen des Films.
Oh, danke schön.
Das müsste dich ja zumindest ein bisschen entschädigen, oder?
Nee, also ich habe ja auch das Buch gelesen und fand das Buch auch toll und fand aber auch eben insbesondere diese Szene einfach wirklich knackig und es ist wirklich, ein kleiner Gastauftritt, aber es hat großen Spaß gemacht, da an so einem riesen Set vorbeizuschauen und sich das, ja, die Leute kennenzulernen und da einfach ein kleiner Teil davon zu sein.
Ist das überhaupt möglich, das Team kennenzulernen?
Ja klar, also es ist ja immer das ganze Team da und ja, klar, lustigerweise war das wie so ein Klassentreffen, weil ganz viele aus dem Team schon beim Team von Babylon Berlin dabei waren.
Ah.
Das heißt, wir hatten uns irgendwie alle ein Jahr lang nicht gesehen und es war echt lustig. Als ich da angekommen bin, habe ich bestimmt 15 Leuten, also von Ton, aus dem Kameradepartment, Licht und so, es waren ganz viele Leute von Babylon da und das, ja. War irgendwie schön.
Und habt euch dann nach dem Dreh verabschiedet. Bis bald.
Ja, bis gleich, genau.
Geht ja gleich weiter. Sag mal, erzähl mal kurz, wie sowas zustande kommt. Also wir kennen dich aus den Filmen, die du gedreht hast, wirklich eher so aus der ersten Reihe. Oftmals zumindest. Jetzt ist das so eine mini-kleine Rolle, nachdem du mittlerweile ja nun kein Shooting-Star mehr bist. Keiner bist, der noch irgendwie mal gucken muss, dass sein Fuß irgendwo in die Tür kriegt. Wie kommt dann so ein fast schon Cameo zustande?
Also das ist ehrlich gesagt, ist es so, dass ich natürlich einfach Bücher auf dem Tisch habe, die ich lese und wo es Angebote gibt oder Casting-Anfragen oder Besetzungsanfragen und die schraubt man sich an und überlegt, ob man Lust darauf hat oder ob das Sinn macht. Und in dem Fall war es einfach so, dass ich relativ kurz davor Babylon Berlin gedreht hatte. Das heißt, ich hatte echt, um ehrlich zu sein, die Schnauze voll von großen Rollen, wo man irgendwie ein Jahr lang sich verpflichtet und eigentlich jeden Tag arbeitet. Und dann war sozusagen so eine kleine Rolle in einem tollen Film, war mir viel lieber, als jetzt irgendwie nochmal irgendwo als Hauptdarsteller zu fungieren. Das heißt, das war für mich gerade perfekt in dem Moment.
Jetzt kannten wir dich bisher wenig aus so einer Art Rollenprofil. Warst eigentlich immer eher so einer von den Guten. Das ist jetzt hier nicht ganz so der Fall.
Ja, das hat mich auch gewundert und gefreut gleichzeitig, weil es ist ja immer schön, wenn man irgendwie auch mal Sachen machen kann, die man noch nicht gemacht hat oder die jetzt nicht unbedingt seinem Ruf entsprechen. Und insofern kam mir das sehr gelegen.
hat Lust gemacht auf mehr, also mal auf einen Antagonist in einer, Antagonist kann ja auch in der oder in einer der Hauptrollen durchaus fungieren.
Klar, absolut. Also das ist Antagonisten machen eh oft den meisten Spaß. Also ja, klar.
So vom Umfang her, die Leute, die jetzt ins Kino gehen, sich den Film angucken und sich auf Volker Bruch freuen und dann auch die ersten 2 Minuten des Films sehr gefeiert haben. Wie aufwendig ist sowas? Und mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Ist das, reden wir da von einem Drehtag, von 2 Drehtagen?
Also wir reden eigentlich erstmal von 2 Drehtagen. Mhm. Und diese 2 Drehtage wurden aber, weil die Amis verrückt sind, wurden dann zu 4 Drehtagen, weil wir nicht fertig wurden. Und dann war aber, wir haben in der Boros-Sammlung gedreht, das ist irgendwie eine große Kunst, ein Ausstellungsraum hier in Mitte, und das ist ein riesen Bunker und oben ist eine riesige Wohnung drin, und das ist sozusagen meine Wohnung in dem Film.
Ja.
Und dann wurden wir nicht fertig, dann wollten die, dann haben sie gesagt, okay, wir drehen noch mal einen Tag, aber wir drehen das nicht hier, sondern wir bauen das alles nach in Babelsberg. Dann haben die für diesen einen Nachdrehtag die ganze Wohnung nachgebaut.
Nein.
Und es war völlig verrückt. Also das hat irgendwie nochmal 6 Wochen gedauert. Die haben das eigentlich gemacht, um Kosten zu sparen, weil sie gesagt haben, das ist irgendwie mit das teuerste Set gewesen von dem ganzen Film, diese Location. Und der Nachbau hat dann aber natürlich genauso viel gekostet am Ende. Und dann wurde da nochmal ein ganzer Tag gedreht. Und dann sind irgendwie noch irgendwelche Details hängen geblieben. Das ist dann unter Umständen halt eine Hand, die irgendwie ins Bild kommt oder so. Und das, ja. Und dafür wurde dann noch ein Drehtag aufgemacht. Das heißt, ja, aus 2 Drehtagen wurden 4, und das hat sich alles war alles verteilt auf 4 Monate.
Also übertragen auf Babylon Berlin, bei der Drehgeschwindigkeit hättet ihr für die ersten beiden Staffeln Babylon Berlin ungefähr 14 Jahre gedreht.
Wahrscheinlich, genau.
Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Es ist ja dann schon schön, denke ich, wenn man sich einlässt auf so einen Kurzbesuch am Set und am Ende auch Kurzbesuch im Film, dann aber diesen Kurzbesuch wenigstens mit der Hauptdarstellerin zusammen feiern darf.
Ja, super. Ich bin eben, Claire Foy ist eben ganz toll. The Crown habe ich schon geliebt, und ich finde sie ganz bezaubernd und großartig, und genau, sie ist auch tatsächlich ein ganz wunderbarer Mensch.
Die Szene, die wir nicht spoilern wollen, um es nicht vorwegzunehmen, hat aber trotzdem auch einen sehr körperlichen Moment.
Ja.
Hast du den, also ich meine den ersten körperlichen Moment, der zweite ist eher so ein körperfunktionaler Moment.
Ja, richtig.
Der hat auch was, aber dieser erste, hast du das selbst drehen können? Muss dann da ein Stuntman dran für die Leute, die das sehen im Film und sich fragen, macht der Volker sowas
selbst? Es ist eine Kombination tatsächlich. Mhm. Es gibt also sozusagen kleine Bildausschnitte, sozusagen der Knall zum Beispiel mit dem Hinterkopf einmal auf dem Boden, das ist sozusagen ein Stuntman. Dieses eine Fragment.
Lieber sein Kopf als deiner.
Richtig. Und genau, und alles andere bin eigentlich schon ich.
Ja. Volker Bruch ist unser Gast in 1 Stunde Film heute. Wie geht's dir gerade?
Mir geht's gut. Dankeschön, ja.
Ich frage, weil du doch eigentlich, während du hier sitzt und noch Promo machst für The Girl in the Spiderweb, doch eigentlich im Kopf schon wieder Gerion Rath bist, oder?
Also wir sind zumindest hart dran, ja, am Vorbereiten und wir proben schon und haben Masken, Kostümtests und Probeaufnahmen und es geht schon wieder intensiv los.
Irre.
Ja.
Wir wollen heute nicht vorrangig über Babylon Berlin reden, nur vielleicht kurz die Frage, weil ihr die ersten beiden Staffeln ja quasi en bloc gedreht habt. Wie war dann jetzt in diesem Fall diese Rückkehr zu Staffel 3?
Die findet ja gerade noch statt. So, das ist auch wieder ein Suchen und Finden. Also, wie meinst du?
Dieses Mal ist es ja wirklich ein Zurückkommen ans Set. Die ersten beiden Staffeln haben jetzt ja im Dreh, ihr habt ja nicht die erste Staffel gedreht, eine lange Pause gehabt, dann kommt man schon wieder zurück
zur
zweiten Staffel. Es ist ja das erste Mal jetzt, dass du an dieses Riesenset und auch in diese Rolle zurückkommst.
Genau, also insofern ist das jetzt schon auch nochmal neu auf eine Art, so, weil natürlich auch Zeit vergangen ist in dem Film. Also wir steigen ja ein paar Wochen später ein, zum Ende der letzten Staffel. Mhm. Und genau, und dann werden wir sehen, was wir finden.
Ich frage das deshalb, weil du das ja auch schon mal durchaus gemacht hast, zu einer Rolle zurückzukehren. Bei Unsere Mütter, Unsere Väter weiß ich nicht, ob ihr die 3 Teile direkt auch nacheinander gedreht habt.
Das haben wir komplett en bloc gedreht.
Das war auch en bloc, aber zumindest in Beste Zeit, Beste Gegend,
richtig,
Beste Chance.
Richtig,
da lagen zwischen dem 2. und 3. glaube ich sogar 6 oder 7
richtig,
Jahre Pause mal.
Stimmt,
Daher die Frage nach dem Zurückkommen. Magst du das, so eine Figur, die du schon mal gespielt hast, wieder neu für dich zu entdecken?
Ich mag das eigentlich sehr, ja, weil natürlich immer auch was passiert ist zum Ende des letzten Drehs. Ne? Also jetzt gerade bei Beste Zeit und Beste Gegend ist es ja so toll, weil es auch ein Riesenensemble ist von 20, 30 Leuten, die alle älter werden und die alle sozusagen auch in ihren Figuren älter werden. So, also das spielt ja in den 80er Jahren, 90er Jahren dann und das ist... Ist einfach toll zu sehen, wie diese Zeit praktisch parallel mit vergeht. So, und dann kann man sich neue Sachen überlegen und kann aber sozusagen immer noch für diese Figur mitdenken, die sozusagen ja 20 Jahre früher auch älter wird.
Wo Markus H. Rosenmüller so ein bisschen bei Linklater
hingeguckt
hat.
Weiß ich gar nicht.
Aber zumindest ist es ist ja ganz ähnlich, weil die Zeit, die vergeht, ist ja quasi auch echte Zeit, die vergeht.
Richtig, also,
man setzt ja nicht 8 Jahre später an und spielt aber zwei Monate später
Nee, das wäre auch nicht gut.
Sondern die Zeit vergeht.
Genau, aber das ist eben toll, wenn man da sich immer wieder sieht und eben auch, weil eben so Filmsets und Filmcrews, das ist ja so ein intimes Arbeiten, dass man sich einfach wahnsinnig gut kennenlernt in einer relativ kurzen Zeit. Das heißt, man verbringt da irgendwie 6 intensive Wochen miteinander und sieht sich dann nicht mehr. Und dann ist es sozusagen wie so eine Zeitblase, wenn man sich irgendwie tatsächlich ein paar Jahre später wieder sieht, in der gleichen Konstellation, weil ja da oft das Team auch dasselbe ist, wenn die Regisseure da ihren Mitarbeitern treu sind, und das ist oft so. Und dann ist es einfach ja toll, wenn man sich da gemeinsam wieder in das nächste Abenteuer stürzen kann.
Ja. Die Dinge, die du aussuchst, die Rollen, die du aussuchst, die Filme, die du aussuchst, gehen bei dir meist schon eher deutlich unter die Oberfläche. Die angesprochenen Filme, dazu den Bader-Meinhof-Komplex, Tannöd, nur so ein paar Beispiele, Confession oder Goethe und dann plötzlich Fuck You Goethe. War das im zweiten Teil so ein Abstecher, da mal irgendwie zu gucken, wie sich das anfühlt? Also zumindest ist das ja das, was in Deutschland unter Blockbuster läuft.
Ich sehe eigentlich jede Rolle als Abenteuer und Fuck You Goethe war ein Riesenabenteuer. Das war total und es ist eben auch toll, wenn man Sachen zugetraut bekommt. Ne? Also von den Filmemachern und von den Produzenten, wenn die sozusagen einem etwas zutrauen, was sie noch nicht gesehen haben in einem. Das ist nämlich wirklich selten, weil es ganz oft sozusagen wird man für das besetzt, was man schon gedreht hat, also was auf dem Demoband ist. Und dann ist praktisch der Subtext von einer Anfrage, wir wollen genau das nochmal mit einem anderen Kostüm. Und da ist einfach, da fand ich Bora einfach Wahnsinn, wie der sozusagen diese Figur gesagt hat, so Volker, ich hätte gerne, dass du das spielst und erstmal überhaupt kein erkennbarer Zusammenhang da war. Mhm. Und das Hauke Wölki, das war so ein Spaß und da haben wir so viel gelacht und haben den wirklich so ins Extreme gesponnen gemeinsam, dass das eine große Freude war. Also, ja.
Von Fuck You Goethe 2 über Babylon Berlin bis hin zu Girl in the Spider's Web, also den Fächer aufgemacht, fällt es dir leicht, dich von einer gewissen Anonymität zu trennen auch, weil Popularität dann doch größer wird? Ich weiß, dass du eigentlich immer das ganz gut gefunden hast, dich frei bewegen zu können draußen überall.
Also das ist nach wie vor so. Ich weiß auch immer nicht genau, was man da zu erwarten hat oder was sozusagen dann der große Unterschied ist. Ich werde jetzt natürlich schon ein paar Mal angesprochen, sozusagen, weil halt Babylon Berlin gerade läuft parallel, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt in irgendeiner Art eingeschränkt fühle oder so. Und ehrlich gesagt, genau, weil muss man da auch, glaube ich, einfach gucken, was kommt und dann konkret damit umgehen. Und es bringt sowieso nichts, irgendwie davor dann Angst zu haben oder so. Insofern ist das eigentlich alles noch sehr gemütlich.
Keine Verschwörungstheorie Sachen Popularität.
Keine Verschwörung.
Genau, Verschwörung heißt dieser Film, in dem ihr Volker Bruch sehen könnt. Ihr solltet zu Beginn des Films, ihr solltet nicht zu spät kommen, ihr solltet nicht am Anfang des Films pinkeln gehen. Okay. Seid pünktlich und haltet durch. Dann seht ihr Volker ab Donnerstag im Kino. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Dankeschön.
Alles Gute für die dritte Staffel Babylon.
Ja, danke sehr.
Und auf bald.
Jo, auf bald. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Volker Bruch. Also ab jetzt wieder am Start in Sachen Gerion Rat und Babylon Berlin. In Potsdam-Babelsberg wird weitergedreht. Und wir hatten die Möglichkeit, beim Dreh mal am Set vorbeizuschauen. Also quasi genau genommen jetzt in den Drehvorbereitungen. Wenn dann wirklich gedreht wird, dann ist ja nun mal oft Closed Set. Dann kommt man dann nicht mehr so besonders gut rein. Aber jetzt in den Vorbereitungen haben die in Babelsberg nochmal die Türen aufgemacht und haben Anna Wollner reingelassen, die sich mal in dem wirklich gigantischen Kostümfundus zur Serie umschauen konnte. Tolles Erlebnis.
Herzlich willkommen. Unser schöner Raum, der uns sehr gut gefällt dieses Jahr. Und wir haben schöne Arbeitsmöglichkeiten. Und ich würde Sie einmal so rumführen. Es ist quasi so ein Rundgang. Wir haben verschiedene Abteilungen.
Es riecht muffig. Sehr muffig. Wie in einem Second-Hand-Laden. Kein Wunder, denn die 1500 Quadratmeter große Halle im zweiten Stock eines Lagerhauses irgendwo in Berlin-Moabit ist vollgestopft mit Klamotten. Wobei vollgestopft nicht ganz richtig ist, denn hier hängen einfach sehr viele Klamotten auf sehr vielen Bügeln und haben fast alle etwas gemeinsam. Sie sind alt oder zumindest auf alt gemacht. Willkommen im Kostümfundus von Babylon Berlin.
Da in dem Raum ist mehr so Headquarter, da sitzt Pierre Yves und da wird der Maincast versorgt. Hier sind so einzelne Funde, die so ein bisschen abgetrennt, die uns sehr am Herzen liegen, die wir so ein bisschen zurückhalten für den Maincast. Weiter hinten ist dann mehr verteilt, was wir für die Komparserie nehmen. Und dann würde ich einfach mal vorlaufen und wir laufen einmal so rum. Ja?
Die Kostümbildnerin Bettina Seifert begrüßt uns und führt uns gefühlt in Schlangenlinien durch die akkurat aufgereihten Kleiderständer.
Hier haben wir so ein bisschen unsere Schätze. Das sind zwei sehr schöne Fundis aus Bayern, Vogel und Anastasia. Die sind immer so gesondert, weil die hauptsächlich Originale haben. Und die behandeln wir auch wie so ein rohes Ei.
Es sind viele Originalkostüme aus den 20er Jahren, bestellt und geordert von Kostümfundussen aus ganz Europa. Paris, Madrid, Warschau, Wien, London. In allen Städten haben die Scouts gesichtet und die Kleider nach Moabit gebracht. Mal in fertigen Garnituren, mal in Einzelteilen, sprich Stoffbahnen.
Wir fertigen ja viel an und sieht ein bisschen wüst aus, aber so ist das. Ist auch von überall her zusammengekauft. Das sind noch Stoffe vom letzten Jahr.
Hier den Überblick zu behalten, ist echt nicht einfach. Auf der einen Seite reihen sich die Oberhemden, daneben Hosen. Eine ganze Regalwand mit Schuhen in unterschiedlichen Größen, eine eigene Abteilung an Uniformen und eine für Hüte.
Also geliehen sind wir im Moment bei 2500 Outfits, was hier rumhängt. Was wir jetzt noch anfertigen, also da sind wir noch nicht am Ende angelangt mit dem Ganzen, was noch kommt in Folge 12 und so, was wir anfertigen müssen für Tänzer, für Studio, Bilder und so. Da kann ich jetzt noch keine Zahl zu sagen.
Die Kostüme werden gelagert, zusammengestellt, sortiert und für den Hauptcast und die Komparsen fertig gemacht und in einem Nebenraum ein Stockwerk weiter unten patiniert, also tauglich für die späten 1920er Jahre gemacht, wie Chefpatineur Jan Diekmann erklärt.
Dazu gehört eben Dreck 1928. Das ist erstmal so auf Wachsbasis und Vaseline. Und das kann man dann eben noch selber ein bisschen mit Pigmenten nachbessern. Und genau, das ist so von Kragenspeck bis schlimmeren Unfällen alles möglich.
Mit Sprühflaschen, Pulvern, T7 und Bürsten macht Diekmanns Team die Kostüme schmutzig, damit in Staffel 3 von Babylon Berlin nicht nur die Drehorte authentisch wirken, sondern auch die Darsteller.
Ja, ein paar Stündchen schon. Und wir haben ja hier ein paar hundert. Damit kann man sich schon aufhalten, wenn es gut aussehen soll oder wenn es in der Kamera zu sehen ist.
Apropos Drehorte. Ein paar Kilometer weiter im Robert-Koch-Forum in Berlin-Mitte, zwischen Reichstag und Friedrichstraße, erbaut 1838, ist das Hauptquartier von Babylon Berlin. Produktionsbüro und Drehort in einem oder einfach nur gelebte Geschichte, wie Produzent Stefan Arndt schwärmt.
Ja, das ist ja ganz irre. Das ist ja ein ganzer Block fast, wo wohl Robert Koch und seine Physiker, Chemiker, diese ganze Bunch von Leuten, die ja etliche Nobelpreise bekommen haben, eben Robert Koch mit der Tuberkulose ganz vorne dran. Und dieses Haus haben wir Gott sei Dank gefunden, nachdem unsere Mauerstraße, wo früher das Innenministerium der DDR war, wo wir die ersten beiden Staffeln gedreht haben, dummerweise fahren da jetzt Bagger drin rum, weil da ein Gesundheitsministerium eingerichtet werden muss, haben wir uns jetzt das Robert-Koch-Forum gesichert für dieses Jahr und haben dort eben fast alle Produktionsbüros und drehen dort eben auch Teile, nämlich zum Beispiel die Büros der Roten Burg.
Staffel 3 von Babylon Berlin basiert auf Volker Kutschers zweitem Roman, Der stumme Tod, angesiedelt im Filmmilieu in Potsdam-Babelsberg. Gedreht wird bis Mai mit der bekannten Besetzung um Volker Bruch als Gerion Rath und Liv-Lisa Fries als Charlotte Ritter und neuen Gesichtern, so Arndt.
Und da ist es vor allen Dingen Wiesel Maticevic, Meret Becker, die neu dazukommen, wirklich ohne Ende tolle Leute. Und Ronald Zerfeld, genau, mein super, super, super Liebling, den ich schon seit 10 Jahren versuche zu überzeugen. Und diesmal hat er jetzt endlich zugesagt. Und wenn er jetzt eben mit Maticevic zusammen, werden sie ein Duo bilden. Das freut mich total.
Neben Zerfeld und Becker sind auch Sabine Tambrea, Hanno Koffler, Saskia Rosendahl, Martin Wuttke und Tristan Prütter neu mit dabei. Und können sich schon mal darauf freuen, in Berlin Moabit von Bettina Seifert und ihrem Team neu alt eingekleidet zu werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ups, das war vielleicht ein Fehler.
Ein Fehler?
Dass ich bei Ihnen eingestiegen bin. Hat das nicht immer meine Mutter gesagt? Steige nie zu einem Fremden ins Auto.
Keine Ahnung, was Ihre Mutter gesagt hat.
Sie könnten ein Serienmörder sein. Naja, so ein bisschen sehen Sie auch wie einer aus. Vielleicht ist es auch nur dieser Lieferwagen. Da denkt man gleich an Kidnapping oder dass da drin Leichen transportiert werden. Aber wären Sie wirklich ein Serienmörder, wäre es ja für Sie das Einfachste, meine Leiche da hinten zu verscharren, hinter den Bäumen. Dann aber mindestens 2 Meter tief, damit die Füchse nicht rankommen. Was mache ich dann? Ja, was mache ich dann, wenn es wirklich so weit kommt? Na klar, ich würde einfach den Wagen hier übernehmen und ihn auf den Kopf schlagen. Damit kann man schlimme Verletzungen zufügen, glauben Sie nicht?
Ich bin kein Gerichtsmediziner.
Und zwar erhebliche Verletzungen.
Das ist die erste Szene in Lars von Triers neuem Film The House That Jack Built. Und es ist wenig verwunderlich auch die erste Szene des Films, die einen nach Absurdistan entführt. Uma Thurman als Frau, die auf dem platten amerikanischen Land, 70er Jahre, mit ihrem Auto liegen geblieben ist und ausgerechnet Jack anhält und bittet, sie zur nächsten Werkstatt zu fahren. Dann dieser absurde, gerade gehörte Dialog, den sie auch noch anfängt, dieses Gealbere von wegen, er könnte ja rein theoretisch ein psychopathischer Killer sein, zu dem sie jetzt ins Auto gestiegen ist. Und selbstverständlich ist Jack genau das. Extrem toll gespielt von Matt Dillon, so wie psychopathische Serienkiller nun mal sind, nämlich unauffällig und still. So ein bisschen Klischee, Bürotyp mit Seitenscheitel und Kassenmetallrahmenbrille. Bis er loslegt und seine Opfer kalt blütigst niedermetzelt. Dann hat sich's was mit Klischee-Bürotyp. Gibt sich selbst den Namen Mr. Sophistication, also Mr. Raffinesse. Seine bevorzugten Opfer sind daher auch ganz klassisch Mann mit Minderwertigkeitskomplexen, hilflose Frauen, die ihm vor allem nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell klar unterlegen sind.
Du bist Mr. Sophistication, stimmt.
Wenn du das Bedürfnis hast zu schreien, solltest du das jetzt tun. Nennst du das etwa schreien? Hilfe! Hilfe! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier ist ein Mörder im Haus! Es ist Mr. Sophistication! Hilfe! Hörst du? Hörst du irgendwas?
Nein, sie hört nichts. Kommt nämlich keiner, um ihr zu helfen. Das Üble ist, dass man bei Lars von Trier wirklich nie weiß, ob er sich hier ernsthaft über schwache Frauen lustig macht oder über eierlose Kerle mit gravierendem Minderwertigkeitskomplex. Was man ganz klar sagen muss, ist, dass er es mit der Brutalität im Film wirklich sehr übertreibt. Denn neben teilweise so regelrecht comicartig überdrehten Blood-Splatter-Szenen, wie man sie zum Beispiel von Robert Rodriguez aus Sin City kennt, lebt von Trier hier auch echt üble Gewaltfantasien aus, die wirklich nicht sein müssen, die erniedrigend sind und offensichtlich gewollt schockieren sollen, so wie er es zuletzt in Nymphomaniac mit Nacktheit versucht hat, mit expliziter, versucht er es hier jetzt mit ausufernder Gewalt. Jack mordet wie sein möglicherweise Namensgeber Jack the Ripper, wie im Rausch, und er hat einen Plan, und dieser Plan hat mit dem Filmtitel zu tun. Mehr sage ich dazu nicht. Was noch wichtig ist, ihr hört ganz am Anfang des Films die Stimme von Bruno Ganz, mit dem sich Jack irgendwie unterhält. Das wird nicht jedem sofort klar, was das ist, was das sein soll. Ich helfe da gerne kurz. Jack ist mit ihm, also Verge, so heißt Bruno Ganz im Film, Jack ist mit Verge unterwegs auf einem Boot, das auf einem übel riechenden Fluss fährt, dem Styx. Das sollte euch dann was sagen, ne? Ihr wisst damit, wohin Jack auf dem Weg ist. Direkt ab in die Hölle. Und während dieser Fahrt ziehen Jacks Morde offensichtlich nochmal an ihm vorbei. Er erzählt dem Fährmann quasi seine Serienkiller-Lebensgeschichte. Sehr brutal, hatte ich mehrfach erwähnt, kommt mir also hinterher nicht mit, hättest dir mal was sagen können. Aber auch für Lars von Trier-Verhältnisse mit einigen grotesk absurden Comic-Relief-Momenten in all der blutrünstigen Abschlachterei. Wer geht da jetzt rein? Grundsätzlich alle, die sich gerne mit Lars von Trier-Filmen auseinandersetzen. Ich mache das zum Beispiel wirklich ganz gerne, eben weil ich ihn so absolut zwingend streitbar finde. Der Typ ist mir wahnsinnig suspekt, aber mit seinen Filmen löst er etwas aus. Das geht nicht anders. Ich finde, man kann sich seine Filme nicht angucken und dabei nichts empfinden. Also wenn, dann geht da vielleicht einfach mit mehreren Leuten rein. Man kann hinterher wirklich wunderbar bei ein paar Getränken in der Bar drüber quatschen, debattieren und auch gerne streiten. The House That Jack Built heißt sein neuer, und der ist jetzt ab Donnerstag draußen.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Immer schön flach in die Papiertüte atmen, liebe Star Wars Fans. Verdammtes Internet, das ist aber auch zu gar nichts zu gebrauchen. Seit dem Wochenende machte da plötzlich lauffeuermäßig die News die Runde, dass George Lucas auf die dunkle und helle Seite der Macht zurückkehren würde. Angeblich würde der Ex-Mastermind selbst den nächsten Star Wars Film über Obi-Wan Kenobi drehen, hieß es plötzlich in diesem Internet. Was aber, wie eigentlich immer, keiner der Reposter und Retweeter gemacht hat, war mal zu gucken, wo diese News denn eigentlich herkam. Der mit der wirren Frisur und dem noch wirreren Gehirn hat's rausgebläht. Nein, nicht der aus dem Orange Office in Washington, sondern der andere wirre Irre. Englands Ex-Außenminister Boris Johnson, Mr. Brexit. Der wollte in einer Rede vor ein paar Tagen einfach nur über monetären Erfolg quatschen, kam dadurch auf den erfolgreichsten Film des vergangenen Jahres und sagte, bestens informiert:
Can you remember which was the biggest grossing movie of 2017? Anybody remember around the world? The biggest grossing movie around the world of 2017 was... Okay, with Star Wars, I'm gonna say, whatever it was called.
Ja gut, irgendwas mit Star Wars, wir helfen gerne. Die letzten Jedi war's. 1,3 Milliarden Dollar Umsatz weltweit. So, und dann sagte Johnson weiter:
Does George Lucas propose to make the follow-up biopic of the life of Obi-Wan Kenobi?
Und zack, Hoax bzw. Ente bzw. Blödsinn im Netz. Nur weil ein durchgeknallter Brexit-Politiker einfach noch nicht mitbekommen hat, dass LucasArts schon vor 6 Jahren an Disney verkauft wurde. Der wusste das einfach nicht, brabbelt deshalb was von George Lucas, dreht den nächsten Star Wars in Nordirland und das Netz dreht durch. Bitte Leute, das könnt ihr doch besser. Glaubt doch nicht solchen Unsinn, und wenn doch, na gut, dann habt ihr ja noch uns. 41 Millionen in den ersten 3 Tagen. Nein, nicht Dollar im Kino, sondern Klicks für Trailer. Das ist der neueste Netzrekord. Gute 41 Millionen Mal ist der erste jetzt veröffentlichte Teaser-Trailer des Live-Action-Animationsfilms König der Löwen angeklickt worden. Und zwar alleine auf dem offiziellen Kanal des Films. Bilder wie von einer Drohne gefilmt fliegen über den Bildschirm, gemeinsam mit Gnus, Giraffen, Elefanten, Zebras, Büffeln und anderen Savannenbewohnern. die auf den berühmten Löwenfelsen zurasen. Im Hintergrund die tiefe Stimme von König Mufasa. Dann schließlich im gleißenden Sonnenlicht ein Löwenjunges, das von einem Affen in die Luft gestemmt wird. Simba. Die Tiere verneigen sich. Nur dieses Mal sind es eben keine Zeichentrickfiguren wie im Original von 1994, sondern perfekt animierte und von Dschungelbuchmacher John Favreau inszenierte Computertiere. Macht großen Bock auf mehr im Juli 2019. Guckt euch bis dahin diesen ersten Teaser ruhig mal an.
Deutschlandfunk Nova.
Lass mich raten. 20. Dezember, kleines Kind auf der manischen Suche nach einem wirklich wichtigen verlorenen Brief. War das vielleicht eine Liste von Forderungen an Santa?
Das sind keine Forderungen. Es ist mehr ein Wunsch. Kein normaler Wunsch, ein wirklich wichtiger Wunsch.
Und wieso schreibst du ihm dann? Wenn es so wichtig ist, dann würde ich ihn doch lieber persönlich fragen. Oh, aber natürlich. Niemand hat ihn je gesehen. Mein Fehler.
Nee, Leute von Universal Pictures, bitte nicht mehr machen. Bitte nicht mehr Otto Walkes irgendwelche Animationsfilmfiguren sprechen lassen. Die Nummer ist leider einfach durch. Und das sagt mit schwerem Herzen ein riesen Otto Walkes-Fan, dem dessen Verdienste um den deutschen Humor mehr als bewusst sind. Aber trotzdem, er ist jetzt über 70. Es passt einfach oft nicht mehr mit der Stimme. Schon gar nicht wie hier in der Animationsfilm-Neuauflage von Der Grinch, die Donnerstag rauskommt. Hin und her gerissen bin ich von diesem Film, weil die Animationsbilder zum einen wirklich richtig gut aussehen, ist von den Machern von Ich einfach unverbesserlich und den Minions. Die Bildsprache daher wirklich super lustig, einfach extrem gut gemacht. Aber ich bin halt ein großer Fan der Spielfilmvorlage mit dem wahnsinnigen Jim Carrey unter dem grünen Grinch-Fell. Der ganze Film von Ron Howard aus dem Jahr 2000 war einfach so liebevoll gemacht und auch so toll ausgestattet. Der hätte per se schon mal gar kein Remake gebraucht. Auch wenn die neuen Bilder jetzt, wie gesagt, schon sehr geil aussehen. Also wenn ihr euch das ab Donnerstag im Kino anguckt, dann achtet bitte drauf, dass ihr das Original guckt. Ein Grinch mit der 70-jährigen Stimme eines sich wirklich abmühenden Otto Walkes ist leider, leider nicht besonders gut erträglich, muss ich so sagen. Damit raus und tschüss für heute. Tom Westerholt verabschiedet sich von euch. Freut euch bitte schon auf kommenden Dienstag. Zwei großartige Gäste bei uns, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Das ist ein Versprechen, sehr lustig.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.